Gott hat uns mit der Bibel einen unfassbaren Schatz gegeben. Denn die Bibel zeigt uns ja die Gedanken Gottes, sie zeigt uns seinen Willen. Sie ist das lebendige Wort, durch das Gott uns Wegweisung für unser Leben gibt. Weißt du, dieses Buch hat wirklich göttliche Autorität, eben weil es von Gott kommt. Und deshalb sollen wir uns auch unter dieses Wort stellen und das tun, was Gott uns in seinem Wort sagt. Doch es gibt für Christen eine große Gefahr. Und das ist, dass wir dem Wort Gottes menschliche Gebote hinzufügen, dass wir menschliche Regeln aufstellen und diesen Regeln dann aber den gleichen Stellenwert geben wie dem Wort Gottes. Und das passiert leider oft schneller, als man denkt. Und weißt du, Gott warnt uns genau davor. Und er tut das am Beispiel der Pharisäer, denn die haben irgendwann angefangen, Menschengebote zu lehren. Und ich glaube, dass wir daraus ganz wichtige Lektionen für unser Glaubensleben lernen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Pharisäer einen richtig guten Start hatten. Sie hatten eine sehr große Wertschätzung für das Wort Gottes. Das heißt, die heiligen Schriften, die waren für sie wirklich heilig. Und ihr großes Ziel war es, zum Wort Gottes zurückzukehren. Das Wort Gottes zu verteidigen und vor allem das Wort Gottes wirklich zu praktizieren. Und einige Jahrzehnte vor der Geburt Jesu, da gab es unter ihnen zwei große anerkannte Rabbis oder Bibellehrer. Und das waren Schammai und Hillel. Und die haben das Schriftverständnis bzw. das Lehrsystem der Pharisäer damals geprägt. Und außerdem muss man wissen, dass es für die Pharisäer völlig inakzeptabel war, ein unabhängiger Denker zu sein. Also jemand, der eine abweichende Lehrmeinung von ihrem Schriftverständnis vertrat. Bei ihnen musste sich sozusagen jeder theologische Lehrsatz irgendwie auf einen anerkannten Theologen oder Rabbi zurückverfolgen lassen. Außerdem, das Halten des Gesetzes, das war für sie extrem wichtig. Und um uns zu verhindern, dass Menschen das Gesetz übertreten, da haben die Pharisäer irgendwann angefangen, Zäune um das Gesetz herum aufzurichten. Und das waren zusätzliche menschliche Gebote, die das Gesetz schützen sollten. Das war die Motivation. Die Menschen sollten dadurch geholfen bekommen, die Gebote Gottes nicht zu übertreten. Und das geschah alles mit einer wirklich guten Absicht. Wir tun übrigens manchmal was Ähnliches im natürlichen Leben. Ich gebe dazu mal ein Beispiel. Wenn man kleine Kinder hat, dann wird man ihnen sagen, pass auf, dass du nicht die Treppe runterfällst. Oder geh nicht an die Messer in der Küche, denn dann wirst du dir wehtun. Und um die Kinder neben dem Gebot oder der Warnung noch zusätzlich zu schützen, kann man aber auch eine kleine Absperrung vor die Treppe machen oder vor der Küchentür. Und dadurch werden sie dann davor bewahrt, die Treppe runterzufallen oder an die Messer in der Küche zu kommen. Und diese Zäune oder Absperrungen, die sind gut gemeint und dienen zum Schutz der Kinder. Und sie können auch wirklich nützlich sein. Und genauso können auch geistliche Zäune für Gläubige hilfreich sein, vor allem für Gläubige, die noch nicht so sehr gereift sind im Glauben, die noch nicht richtig feststehen, die noch keine richtige Orientierung haben und deshalb vielleicht in der Gefahr stehen, schneller zu fallen. Um beispielsweise das Risiko zu verhindern, sich schlechte Dinge im Internet anzuschauen, kann man sich die Regel aufstellen, den Zaun, nur im Internet zu surfen, wenn jemand anwesend ist. Oder um zu verhindern, dass man sich betrinkt, kann man vielleicht für sich selbst die Entscheidung treffen, gar keinen Alkohol zu trinken. Und in diesem Sinn können menschliche Zäune meine schwachen Bereiche schützen. Also sie können mir dabei helfen, ein heiliges Leben zu führen. Aber wir müssen sehr aufpassen, dass wir solche selbstgemachten Zäune nicht auf die gleiche Stufe stellen wie das geschriebene Wort Gottes. Also, dass wir so tun, als ob unsere menschlichen Zäune eine göttliche Anweisung wären. Und dann die auch noch für andere verbindlich zu machen und zu fordern, dass andere sich genau daran halten müssen. Denn wenn wir das tun, dann fügen wir dem Wort Gottes etwas hinzu und das ist falsch und gefährlich. Es passiert sehr schnell, dass man dem Wort Gottes etwas hinzufügt. Das hat übrigens auch schon Eva im Paradies damals gemacht. Gott hatte dem Menschen ja nur ein einziges Gebot gegeben. Sie sollten nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Und dann kommt der Teufel als Schlange und er sagt in 1. Mose 3, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und darauf antwortet Eva, das ist ganz interessant, sie sagt, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Also Eva, die richtet hier neben dem Gebot Gottes einen menschlichen Zaun auf, indem sie sagt, dass sie den Baum auch nicht berühren dürfen. Denn das hatte Gott überhaupt nicht gesagt. Aber sie tut so, als ob ihre zusätzliche Schutzmaßnahme auch ein Gebot Gottes wäre. Also so schnell kann es passieren, dass man dem Wort Gottes etwas hinzufügt, beziehungsweise Menschengebote auf die gleiche Stufe stellt, wie das geschriebene Wort Gottes. Und das kann sich schnell auch weiterentwickeln. Ja? Wenn die Menschen noch länger im Paradies geblieben wären, dann hätten sie wahrscheinlich noch weitere eigene Regeln aufgestellt, die verhindern sollen, dass jemand von dieser Frucht isst. Vielleicht hätte jemand irgendwann gesagt, du darfst nicht daran riechen und jemand anders, du sollst die Frucht nicht anschauen oder du sollst dich der Frucht nicht nähern oder wir sollten am besten diesen Teil des Gartens abtrennen oder zieh eine Mauer um den Baum. Und vielleicht hätte sich am Schluss irgendwann jemand eine Axt geschnappt und den Baum einfach gefällt, um so die Gefahr zu bannen. Zurück zu den Pharisäern. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Zäune an, die sie damals aufgerichtet haben. Es gab eine Sache, die ihnen ganz besonders am Herzen lag. Und das war das Halten des Sabbats. Darauf waren sie total fokussiert. Das hatte für sie höchste Priorität. Denn der Sabbat hatte bei ihnen auch einen sehr hohen Stellenwert. Und um sicherzustellen, dass dieser Tag wirklich von den Menschen gehalten wird und zur Ehre Gottes ist, deshalb haben sie versucht, um den Sabbat herum sozusagen zusätzliche Gebote aufzubauen, um den Sabbat zu schützen. Sie wollten Gott dadurch ehren. Das war ihre Motivation. Doch das Ergebnis war, dass ihre Menschengebote letztendlich dazu beigetragen haben, dass Menschen dadurch eingeengt und von Gott weggezogen wurden. Wir müssen uns auch die Frage stellen, ob wir vielleicht gewisse Lieblingslehren haben, die uns ganz besonders am Herzen liegen. Und ob es vielleicht auch sein kann, dass wir versuchen, durch menschliche Zusatzgebote diese Lehren zu schützen und in Ehren zu halten. Das kann die Taufe sein, das kann das Abendmahl sein, das kann das Verhalten im Haus Gottes oder auch praktische Jüngerschaft sein und so weiter. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir keine Regeln aufstellen, die über das hinausgehen, was Gott uns eindeutig in seinem Wort sagt. Was waren jetzt die Sabbatzäune, die die Pharisäer damals aufgerichtet haben, um den Sabbat zu schützen und um Gott wirklich zu ehren und um das Halten des Sabbats sicherzustellen? Also zuerst mal müssen wir festhalten, dass der Sabbat tatsächlich von Gott für sein irdisches Volk, für Israel, eingesetzt worden ist. Denn im Gesetz in 2. Mose Kapitel 20, da heißt es, gedenke des Sabbatstages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun, aber der 7. Tag ist Sabbat dem Herrn, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und dein Fremder, der in deinen Toren ist. Ja? Und später, da heißt es sogar noch in Kapitel 31 dann, und die Kinder Israel sollen den Sabbat halten, um den Sabbat zu feiern bei ihren Geschlechtern, ein ewiger Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel auf ewig, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und am 7. Tag hat er geruht und sich erquickt. Der Sabbat war also ein Bund Gottes mit dem Volk Israel. Und er war auch ein Zeichen zwischen Gott und seinem irdischen Volk. Das heißt, er gehörte zu den Geboten des Gesetzes am Sinai. Übrigens, für uns Christen ist das anders, denn wir gehören nicht zum Volk Israel, zum irdischen Volk Gottes. Und außerdem lernen wir im Neuen Testament, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Paulus, der schreibt ausdrücklich in Römer Kapitel 6 in Vers 14, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und das bedeutet, wir stehen nicht unter Gesetz, wie die Israeliten damals. Wir stehen stattdessen auf dem Boden der Auferstehung des Herrn. Wir sind Gottes himmlisches Volk. Und deshalb halten wir auch nicht den Sabbat, der zum Gesetz gehört, sondern für uns ist der erste Tag der Woche, der Auferstehungstag, wichtig. Denn da hat eine ganz neue Schöpfung begonnen, zu der wir heute gehören. Aber damals, da war die Sabbatruhe für das Volk Israel wirklich eine göttliche Anordnung. Man könnte auch sagen, diese Sabbatruhe war ein verordneter Segen. Denn der Mensch sollte sich an diesem Tag von der Arbeit erholen. Es war also ein Tag, der zeigte, wie barmherzig Gott eigentlich mit dem Menschen war. Und trotzdem hat Gott aber gleichzeitig auch, der Herr hat darüber gewacht, dass seine Vorschrift auch eingehalten wurde. Und für die Juden, da ergaben sich jetzt in Verbindung mit den Geboten des Sabbats einige Fragen, wie zum Beispiel, was es bedeutet, den Sabbat zu heiligen. Oder auch, wie man Arbeit in Verbindung mit dem Sabbat genau definieren sollte. Und damit treten jetzt die Pharisäer auf den Plan. Denn sie sahen es als ihre Verantwortung an, genau diese Fragen zu beantworten. Weißt du, die wollten definieren, wie man sich am Sabbat zu verhalten hat. Was an diesem Tag erlaubt war und was nicht. Und dabei gingen sie bis in die kleinsten Details und die haben dann Regeln erfunden, die weit über das hinausgingen, was Gott von dem Menschen forderte. Die Rabbiner, die legten zum Beispiel fest, dass ein Sabbatspaziergang nicht mehr als 1,5 Kilometer Entfernung vom eigenen Wohnsitz betragen durfte. Und zu diesem Maß waren sie nicht irgendwie einfach so gelangt, sondern sie hatten die Schrift durchkämmt und dann ganz raffiniert Stellen miteinander kombiniert und so eine Strecke definiert, die man unbesorgt zurücklegen konnte, ohne aus ihrer Sicht den Sabbat zu brechen. Und die Frage, die damit wiederum in Verbindung stand, war, was einen Wohnsitz eigentlich genau ausmacht und wie die Grenzen von einem Wohnsitz genau berechnet werden sollten. Und das haben sie dann auch wieder genau bis ins kleinste Detail definiert, obwohl das im Gesetz eigentlich gar nicht so geschrieben stand. Und außerdem hatten die Rabbiner damals entschieden, dass es 39 bestimmte Tätigkeiten am Sabbat gab, die verboten waren, die man nicht tun durfte. Und wenn jemand eine dieser Tätigkeiten am Sabbat ausübte, dann wurde er beschuldigt, den Sabbat gebrochen zu haben. Und genau das haben sie auch Jesus Christus und auch seinen Jüngern immer wieder vorgeworfen. Und es gibt in den Evangelien 7 Begebenheiten, in denen die Pharisäer Jesus angeklagt haben, den Sabbat zu brechen, weil er oder aber auch seine Jünger gegen ihre Regeln verstoßen hatten. Wir schauen uns mal einige davon an. Jetzt mal eine zuerst. Also, in Matthäus Kapitel 12, da lesen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat durch die Kornfelder gegangen ist. Und weil die Jünger damals Hunger hatten, da haben sie dabei Ähren gepflückt und auch gegessen. Und dabei haben sie aber kein Gesetz des Alten Testaments irgendwie übertreten. Allerdings verletzte dieses Ährenpflücken am Sabbat eine pharisäische Sabbatregel. Und genau dafür haben die Pharisäer den Herrn dann auch angeklagt. Und sie haben gesagt in Matthäus Kapitel 12, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Und das macht deutlich, dass sie ihre Zusatzgebote, um den Sabbat zu schützen, für andere bindend gemacht haben. Und sie taten so, als wäre das die Lehre der Heiligen Schrift. Weißt du, sie haben ihre selbstgemachten Regeln und Gebote auf die gleiche Stufe wie das Wort Gottes gestellt. Und das ist immer sehr gefährlich. Denn wenn wir das tun, dann fügen wir dem Wort Gottes etwas hinzu, was Gott gar nicht gesagt hat. Und das führt früher oder später immer in die Irre. Weißt du, es gibt Gemeinden heute, die tatsächlich eine Art Gesetzbuch mit unfassbar vielen Gemeinderegeln haben. Bei anderen gibt es eher sowas wie ein ungeschriebenes Gesetzbuch. Oft alles mit den besten Absichten, aber letztendlich stellt man dabei oft Regeln auf, denen man den gleichen Stellenwert gibt wie Gottes Wort und die dann unbedingt eingehalten werden müssen. Da müssen wir sehr drauf aufpassen. Wie reagiert der Herr jetzt auf diese Anschuldigung der Pharisäer? Er hätte ja eigentlich sagen können, dass das nirgendwo im Gesetz geschrieben steht, dass man am Sabbat keine Ähren pflücken darf. Aber weißt du, genau das tut er nicht. Stattdessen sagt er ihnen, dass selbst der König David anders gehandelt hat, als wie sie es in ihrem gesetzlichen Eifer jetzt gefordert haben. Und dass auch sogar die höchste Klasse in Israel, die Priester, im Widerspruch zu den Anweisungen der Pharisäer gehandelt haben. Und zwar jedes Mal, wenn sie am Sabbat ihren Dienst im Tempel taten. Doch dabei haben sie eben nicht gesündigt, sondern sie handelten in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Also der Herr zeigt ihnen, dass sie Lücken in ihrer scheinbar so perfekten Theologie hatten. Ja, er wendet das Wort Gottes auf sie an, auf diese Situation, und das ist eigentlich immer die sicherste Waffe. Und außerdem macht Jesus Christus in dieser Situation jetzt deutlich, dass die Pharisäer ein ganz falsches Gottesbild hatten. Dass sie eine ganz falsche Vorstellung von den Prioritäten Gottes hatten. Also, dass sie gar nicht verstanden haben, wie wichtig Barmherzigkeit in den Augen Gottes ist. Weißt du, das schauen wir uns in einem anderen Video auch nochmal etwas näher an. Was war eigentlich die Absicht Gottes, als er den Sabbat eingesetzt hat? Er wollte das Volk mit diesem Tag segnen. Aber die Pharisäer, die hatten daraus jetzt einen Tag der Knechtschaft gemacht, könnte man sagen. Einen Tag, der zu einer Belastung geworden ist und der zu einer Unterdrückung geführt hat. Und das war aber niemals der Gedanke Gottes gewesen. Und weißt du, dann macht der Herr deutlich, worum es Gott eigentlich ging, was für ihn wirkliche Priorität hatte. Und das war Barmherzigkeit. Und deshalb sagt Jesus Christus den Pharisäern, wenn ihr aber erkannt hättet, was das ist, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so hättet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt. Weißt du, Gott suchte das Herz des Volkes und nicht irgendeine äußere religiöse Form. Er legte Wert darauf, dass Barmherzigkeit tatsächlich praktiziert wurde und nicht einfach nur ein schematisches und äußerliches Einhalten von irgendwelchen Geboten. Und wenn die Pharisäer die Prioritäten Gottes gekannt hätten, dann hätten sie auch gemerkt, dass ihre selbstgemachten Menschengebote, von denen viele im Talmud stehen, der Absicht Gottes aber völlig entgegengesetzt waren. Denn Barmherzigkeit ist eben das Gegenteil von Verurteilung. Ja? Jakobus, der schreibt mal in Jakobus Kapitel 2, die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht oder sie triumphiert über das Gericht. Weißt du, die von den Pharisäern selbst aufgestellten Regeln, die führten letztendlich dazu, dass die Gebote Gottes falsch ausgelegt wurden. Und genau das kann uns auch passieren. Manchmal da führen unsere Regeln und Auslegungen dazu, dass bei uns der Fokus mehr auf Ritualen als auf der Beziehung zu Gott liegt. Dass wir mehr Wert auf religiöse Handlungen legen als auf Barmherzigkeit. Weißt du, obwohl David am Sabbat die Schaubrote gegessen hatte, die eigentlich nur die Priester essen durften, hat Gott ihn dafür nicht gerichtet. Warum nicht? Weil er die Not bei David gesehen hat. Und deshalb ist er ihm mit Barmherzigkeit begegnet. Und genau dieses Verhalten, das hat Gott jetzt auch unter dem Volk gesucht. Dass man sich nicht mit einem richterlichen Geist begegnet, sondern in einem Geist der Barmherzigkeit. Dass man nicht blind einfach so nach Vorschrift handelt, sondern immer auch die Lebensumstände mit einbezieht und die Bedürfnisse der Menschen wirklich vor Augen hat. Ich denke dabei auch an den König Hiskia im Alten Testament, der mit dem Götzendienst in Israel so richtig aufgeräumt hat und der das dann auf dem Herzen hatte, dem Herrn mit dem Volk das Passa zu feiern. Und damals, da gab es aber einige vom Volk, die sich demütigt hatten, die aufrichtig Gott vor Gott standen und die das Passa essen wollten. Aber sie hatten sich nicht alle in der Situation so gereinigt, wie es eigentlich für das Essen des Passa angeordnet gewesen war. Und jetzt hätte man ja denken können, aus pharisäischer Sicht, ja, das Passa ist heilig und wir haben feste Vorschriften, wer es essen darf und wer nicht. Und wer nicht nach dem gottgegebenen Standard sich gereinigt hat, der scheidet aus. Der ist nicht willkommen. Aber weißt du, genau so hat Hiskia interessanterweise nicht gehandelt. Denn es heißt dort in 2. Chroniker Kapitel 30, doch je Hiskia bat für sie und sprach, Herr, der Herr der Gütige möge jedem vergeben, der sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott seiner Väter, wenn auch nicht der Reinheit des Heiligtums entsprechend. Weißt du, Hiskia, der hatte den Mut, nicht einfach nach Schema F zu handeln, und stattdessen bittet er Gott in dieser besonderen Situation um Erbarmen. Und wie hat Gott darauf reagiert? Mit Barmherzigkeit. Denn direkt im Anschluss heißt es, und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Und weißt du, ich glaube, dieses Beispiel, das kann uns auch Mut machen, nicht einfach nur immer nach Schema F zu handeln, sondern in besonderen Situationen wirklich den Willen Gottes im Gebet zu suchen und dann auch in Abhängigkeit von ihm eine Entscheidung zu treffen. Gehen wir nochmal zurück zu den Evangelien. Ja? Es fällt auf, wie dort immer wieder davon berichtet wird, dass Jesus am Sabbat Menschen geheilt hat. Das ist ganz interessant. Und jedes Mal war das den Pharisäern ein Dorn im Auge. Warum? Weil sie die Heilungen als Arbeit ausgelegt haben. Und im Gesetz, da steht in Verbindung mit dem Sabbat, du sollst keinerlei Werk tun. Und deshalb war für sie klar, wer am Sabbat heilt, der verletzt das Sabbatgebot. Der handelt gegen den Willen Gottes. Aber weißt du, wieder ist die Wurzel für diese falsche Auslegung ihr falsches Gottesbild. Wieder sind sie blind dafür, wie wichtig Barmherzigkeit in den Augen Gottes ist. Und wieder haben sie das Gesetz völlig überzogen ausgelegt und das Wichtigste eigentlich beiseite gelassen. Ja? Deshalb sagt der Herr ihnen auch in Matthäus 23 mal, ihr habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Und dabei dachten sie aber, dass sie die Wahrheit auf ihrer Seite hätten. Dass sie treu wären, wenn sie versuchten, Jesus daran zu hindern, am Sabbat zu heilen. Ja, das ging sogar so weit, dass sie davon überzeugt waren, dass es richtig wäre, ihn zu töten. So blind und so gefangen waren sie in ihrem selbstgemachten Lehrsystem. Und das zeigt, dass die anfangs so gut gemeinten Sabbatbestimmungen der Pharisäer sich im Laufe der Zeit so sehr verselbstständigt hatten, dass sie die Taten der Barmherzigkeit eingeschränkt haben und außerdem noch diejenigen verurteilten, die am Sabbat Menschen mit Barmherzigkeit begegnet sind. Man kann wirklich sagen, dass die Pharisäer aus dem Sabbat ein Gefängnis gemacht haben. Also etwas, das zum Segen gegeben war, das wurde von ihnen sozusagen so umfunktioniert, dass Menschen in eine gesetzliche Gefangenschaft geführt wurden. Also ein von Gott geschenkter Tag der Ruhe, des Nachdenkens und der Freude wurde durch ihre aufgerichteten Zäune zu einem Tag kleinlicher, pingeliger Regeln und Verordnungen. Ein Segen wurde zu einer Belastung. Das kann uns auch passieren. Zum Beispiel, wenn wir Gebote aus dem Neuen Testament zu etwas benutzen, was genau das Gegenteil von dem hervorbringt, wozu es eigentlich von Gott bestimmt war. Dazu mal ein Beispiel aus dem persönlichen Leben und auch ein Beispiel aus dem Gemeindeleben. Es ist ja beispielsweise sehr gut, morgens stille Zeit zu machen. Das heißt, die Bibel zu lesen und in Ruhe zu beten. Jetzt kann es aber passieren, dass man sich selbst Regeln auferlegt und dass man sagt, ich muss jeden Morgen mindestens so und so lange in der Bibel lesen und ich muss mindestens so und so lange beten, sonst bin ich kein guter Christ. Und wenn ich es schaffe, meine Regeln einzuhalten, dann fühle ich mich gut. Und wenn ich es aber nicht schaffe, dann fühle ich mich schlecht und schuldig. Warum? Weil ich mich selbst an meinen eigenen menschlichen Regeln messe. Weil ich mir etwas auferlege, was Gott mir so konkret gar nicht auferlegt. Und außerdem vergessen wir dabei ja auch, dass stille Zeit ja kein Selbstzweck ist, von wegen Hauptsache man macht stille Zeit, Stattdessen kann sie ein Mittel sein, das uns hilft, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ihm näher zu kommen und wirklich Zeit mit ihm zu verbringen. Und darum geht es Gott ja. Er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Aber er will nicht irgendwelche festgelegten Zeiten, sondern er will zuallererst unser Herz. Also, stille Zeit am Morgen ist grundsätzlich etwas sehr Gutes, aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Zeit nicht durch selbst auferlegte Regeln irgendwie zu einer Last machen, die wir dann einfach nur abarbeiten. Wenn Regeln oder Bestimmungen unsere Abhängigkeit von Gott und unsere Vertrautheit mit Gott fördern, dann sind sie wirklich nützlich. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann können sie auch zu einer Last oder zu einem kosmetischen Ersatz für wahre Gerechtigkeit werden. Ja? Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht zu einem Ersatz für unsere Beziehung mit Gott werden lassen. Zäune hochzuhalten bedeutet nicht automatisch, dass wir nah beim Herrn sind. Das ist ganz wichtig zu begreifen. Und das gilt übrigens auch für das Gemeindeleben. Und auch dazu mal ein Beispiel. In Epheser 4, Vers 3, da wird gesagt, schreibt Paulus, dass wir uns befleißigen sollen, die Einheit des Geistes im Band des Friedens zu bewahren. Und im damaligen Kontext bedeutete das zuallererst, dass Gott die Zwischenwand der Umzäunung zwischen Juden und Nichtjuden abgerissen hatte und dass jetzt die Gläubigen in Ephesus, egal ob ehemalige Juden oder Heiden, durch den Heiligen Geist zu der Gemeinde gehörten, dem Leib Christi. Und die frühere Trennung, die sollte jetzt keine Rolle mehr spielen. Stattdessen sollten sie diese neue Einheit, zu der sie jetzt gehörten, auch praktisch ausleben und bewahren. Und das ist grundsätzlich auch heute noch wahr. Gott möchte auch heute noch, dass wir praktische Einheit unter Christen leben und bewahren. Und das besonders mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Aber wenn man diese Aufforderung, dass wir die Einheit des Geistes bewahren sollen, als Argument dafür benutzt, um sich von anderen Christen zu trennen, dann stimmt irgendwas nicht. Also wenn man sagt, weil ihr nicht in allen Punkten gleich denkt wie wir, deshalb müssen wir uns jetzt von euch trennen, wegen der Einheit des Geistes, dann ist irgendwas komplett schief. Ja? Wenn man das tut, dann richtet man nämlich im übertragenen Sinne die Zwischenwand der Umzäunung wieder auf. Und dann vertritt man Gottes Gebot ins Gegenteil. Dann hat man ein Lehrsystem aufgebaut, das sehr stark auch an Pharisäertum erinnert. Und das Motto der Pharisäer, das war ja, wir allein haben die Wahrheit gepachtet. Also die große Frage ist, worauf wir fokussiert sind. Wenn Zäune zum Fokus in unserem Leben werden, dann führt das mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem gesetzlichen Leben. Dann sind wir nicht mehr auf Christus, sondern auf unsere Leistung oder Regeln fokussiert. Und dann drehen wir uns nur noch um uns selbst. Weißt du, je mehr Zäune wir neben dem Wort Gottes aufrichten, umso mehr werden wir uns auch darauf fokussieren und uns auch daran dann orientieren. Und außerdem passiert es dann auch sehr schnell, dass wir andere verurteilen, die unsere Zäune übertreten. Also die sich nicht so daran halten, wie wir das wünschen. Und das wiederum führt zu Spaltung. Zäune sind auch oft ein Hindernis für geistliches Wachstum. Denn man orientiert sich einfach nur an Regeln und versucht nicht, aus der Gemeinschaft mit dem Herrn heraus den Willen Gottes zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Dann bleibt man aber unreif. Aber wenn Gott und eben nicht die Zäune zum Fokus in unserem Leben wird, dann finden wir wahre Freiheit. Weißt du, je mehr wir uns vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes leiten lassen, umso weniger brauchen wir menschliche Zäune, um Dinge unter Kontrolle zu halten. Und weißt du, das ist der Weg, der zu geistlicher Reife führt. Denn ein Kennzeichen von christlicher Reife ist die Fähigkeit, die christliche Freiheit in Gemeinschaft mit Christus richtig auszuleben. Bei Freiheit, da besteht natürlich die Gefahr, dass sie missbraucht wird. Aber gleichzeitig bietet sie eben auch die Möglichkeit, dass ich im Ausleben der christlichen Freiheit wahre Überzeugungen und auch ein wirklicher Charakter entwickeln kann. Weißt du, Schafe, die werden nicht am besten durch Zäune geschützt, sondern durch die Beziehung zu einem guten Hirten. Aber wenn man darauf nicht vertraut, dass der Herr die Schafe zusammenhält, dann muss man natürlich zwangsläufig Zäune aufbauen, aus Angst, die Schafe zu verlieren. Denn Zäune bzw. Regeln, die geben uns oft das Gefühl der Sicherheit, das Gefühl, Eigentümer zu sein und alles unter Kontrolle zu haben. Aber weißt du, es gibt christliche Kreise, in denen den Gläubigen gesagt wird, dass sie sich nur christliche Bücher von einem bestimmten christlichen Verlag kaufen sollen, weil angeblich alles andere gefährlich ist und sie vom richtigen Weg abbringen könnte. Oder ich habe auch mal gehört, dass man an einigen Orten versucht, Christen durch menschliche Gesetze in Gemeinden zu halten. Wo beispielsweise gesagt wird, wenn du nicht regelmäßig zu den Gemeindestunden kommst, dann verlierst du dein Heil. Oder wo gesagt wird, wenn du dem Ältesten nicht gehorchst, dann wirst du ausgeschlossen. Und wenn du ausgeschlossen bist, dann verlierst du deine Errettung. Man muss sich mal vorstellen, was für einen Druck so etwas auslöst, obwohl es für solche menschliche Regeln und Behauptungen gar keine biblische Grundlage gibt. Denn Jesus Christus hat selbst gesagt in Johannes Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Deshalb, wir müssen unbedingt lernen, zwischen menschlichen Zäunen und göttlichen Geboten zu unterscheiden. Und wir müssen auch dem Drang widerstehen, den wir alle haben, Zäunen den gleichen Stellenwert wie dem Wort Gottes zu geben. Und das gilt besonders auch für Graubereiche, wo die Bibel eben nicht klar zeigt, wie wir etwas handhaben sollen. Da dürfen wir dann keine Regeln aufstellen und die dann auch noch für andere verbindlich machen, indem wir so tun, als wäre das der klare Wille Gottes. Eine andere große Gefahr ist, dass man die Ableitungen von Grundsätzen aus dem Wort Gottes und deren Anwendung auf unser Leben auf eine Stufe mit der Wahrheit stellt. Weißt du, es gibt Dinge, die die Bibel ganz ausdrücklich und klar lehrt. Es gibt aber auch Dinge, die nicht so klar für unsere Zeit geregelt sind. Und da versucht man dann, Grundsätze abzuleiten und dann auf unser heutiges Leben anzuwenden. Und dabei kann man aber auch manchmal zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ja, und um jetzt Unstimmigkeiten zu vermeiden, kann man jetzt einfach so sagen und vorgehen und sagen, dass man aus einer Ableitung ein Gesetz macht und dass sich alle in einer christlichen Gemeinschaft unbedingt daran halten müssen. Weißt du, das kommt öfter vor, als man denkt. Aber das ist gefährlich, weil es eben nicht mehr allein das Wort Gottes ist. Weil solche Ableitungen sehr schnell auch mit Menschengeboten vermischt werden und menschliche Ansichten damit einfließen. Gott möchte uns durch seinen Geist und nicht durch Gesetzeszäune leiten. Er möchte, dass wir ein geistliches Unterscheidungsvermögen entwickeln und immer mehr erkennen, was eine Übereinstimmung mit seinem Willen ist. Und dabei darf man auch nicht vergessen, dass es in der Bibel nicht immer nur schwarz und weiß oder richtig oder falsch gibt. Es gibt auch gut und besser. Paulus schreibt in Philipper mal, dass er dafür betet, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist. Und das bedeutet, auch wenn andere etwas anders machen als man selbst, heißt das nicht automatisch auch, dass es definitiv falsch ist. Ich komme zum Schluss. Lasst uns auf den Herrn schauen. Jesus Christus, der hat den Willen Gottes über die selbstgemachten Menschengebote und Zäune der Pharisäer gestellt. Und er hat sich auch vom Heiligen Geist leiten lassen. Aber das führte dazu, dass er die Zäune der Pharisäer übertreten hat und bei ihnen auf Widerstand gestoßen ist. Und wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen und dabei menschliche Zäune vielleicht übersteigen, dann müssen wir ebenfalls damit rechnen, auf Unverständnis und Widerstand zu stoßen. Wichtig ist, dass wir wirklich in Abhängigkeit von Gott handeln, dass wir es mit der richtigen Herzenshaltung und Gesinnung tun und dass wir uns durch den Geist leiten lassen. Deshalb lasst uns sowohl im persönlichen Leben als auch im Gemeindeleben immer mal wieder prüfen, worauf wir fokussiert sind. Ob wir im Laufe der Zeit vielleicht Zäune aufgebaut haben, ob wir Menschengebote eingeführt haben, denen wir den gleichen Stellenwert wie dem Wort Gottes geben. Und wenn wir das aufrichtig vor dem Herrn tun, dann wird er uns das zeigen. Aber die Frage für jeden von uns ist, ob wir auch bereit sind, uns von ihm korrigieren zu lassen.